Also es gibt keine lange Predigt, keine Angst, es ist schon Viertel vor. Ich habe nur einen kleinen Input vorbereitet, der ein wenig das aufgreift, was wir gerade gehört haben. Wir haben ja diese Verse am Anfang schon gelesen, denn die Liebe des Christus drängt uns. Und das ist auch das, was Albrecht Kellner drängt, im positiven Sinne, gell? Er muss es nicht, er will es. Der Mann ist 80. Der Mann ist 80 Jahre alt. Unglaublich, gell? Vital, wie man sich es nur wünschen kann. Was mich bewegt hat, und ich bin ja mit diesen 7 Vorträgen unterwegs, die er hält, die kann man alle auf YouTube jetzt schon anhören. Deshalb, wenn ihr dann den Flyer habt und die Themen und so weiter, könnt ihr das alles schon mal vorhören. Ich bin buchstäblich mit ihm unterwegs, also ich habe sie im Auto, ich habe sie runtergeladen und höre sie mir immer wieder an. Ich rate euch das auch, weil es wird nicht langweilig. Du hörst immer wieder Dinge und du verstehst noch genauer, was der Mann eigentlich zu sagen hat. Auch wenn das Mann noch ein bisschen komische Sachbegriffe drin hat, finde ich genau das Interessante an ihm, dass er mit einer Sprache Dinge erklärt, die wir wohl einerseits kennen. Aber durch diese andere Sprache wird es einem noch einmal groß. Und vor allem spricht er eine Sprache, die, glaube ich, Menschen, die nicht die Bibel lesen, verstehen. Gerade auch akademisch ein wenig geprägte Menschen. Aber nicht nur. Man kann ihn wirklich sehr gut verstehen, wie er was sagt. Die Liebe des Christus drängt ihn. Und es war diese Erfahrung, von der er sprach, die ihn überwältigt hat. Dass es nicht um einen blinden Glauben ging oder geht, wenn es um Christentum geht, was er gedacht hatte, einfach etwas für wahr halten, was ich eigentlich intellektuell nicht kann für wahr halten. Nein, sondern er hat gemerkt, dieses Wort von Gott ist zutiefst auch logisch und klar zu einem sprechen. Und er hat Erfahrung gemacht und diese Erfahrung war, ich bin von diesem Gott, der das Universum geschaffen hat. Und ich glaube, das ist der Vorteil der Physiker. Die sehen Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Und es bringt sie total zum Staunen. Er hat ein Buch geschrieben, Moderne Physik und Glauben. Und ich habe das auch gelesen und erst da gemerkt, wir als Christen kommen von der anderen Seite her. Im Sinn von, die Wissenschaft ist etwas Negatives, etwas Schlechtes. Und das stimmt auch nicht. Wie die Wissenschaft nicht sagen kann, die Bibel ist schlecht. Und er sagt eigentlich, die Bibel bestätigt jetzt die Wissenschaft. Nicht umgekehrt. Das betont er ganz fest. Weil die Wissenschaft letztlich jetzt erst herausgefunden hat, was seit 3000 und mehr Jahren in der Bibel schon steht. Und das genau ein Hinweis ist auf die Glaubwürdigkeit und die Autorität der Bibel. In allen Fragen, die die Bibel beinhaltet. Das ist so noch Aussagen, die ich so aufgesogen habe von ihm. Und dann beschreibt er das, dass zum Glauben gekommen sein als nach Hause gekommen sein. Nach Hause gekommen sein. Wenn Gott, dieser Schöpfer, zu deinem Vater wird. Und ich denke, als Jesus damals, vor 2000 Jahren, in diese Welt kam, da kam er ja mit diesem Anliegen, dass der Mensch zurückfindet in die Beziehung zu Gott als Vater. Und unter diesem Blickwinkel auch die Bibel zu lesen, finde ich sehr hilfreich und ermutigend. Ich lese noch einmal Vers 15 aus 2. Korinther 5. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit, wie geht dieser Satz weiter? Die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also er gab sein Leben für uns, damit du und ich, wir unser neues Leben für ihn leben. Und andere Menschen das Evangelium von Jesus hören. Licht für die Welt. noch einmal dieses Buch, Licht für die Welt, gibt mir nämlich wunderbar die Brücke zu dem, was Dieter auch gelesen hat, als Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wir kennen diese Aussage von Jesus. Und die Bergpredigt enthält noch viele solche Aussagen. Aber irgendwie frage ich mich, was ist eigentlich los mit uns Menschen? Warum tun wir uns so schwer, wie es Albrecht Kellner auch gesagt hat, dieses Evangelium zu verstehen? Er ist evangelisch aufgewachsen. Er hatte die Bibel, er kannte sie ein Stück weit, er hat davon gehört, aber konnte damit nichts anfangen. Und mir ging dann so durch den Kopf, als Jesus in die Welt kam, hatte er auch das Ziel, neue Schöpfung. Wir Menschen müssen neu werden durch die Beziehung zu Gott. Aber irgendwie dieses Neue fällt uns immer wieder schwer, es anzunehmen. Ich ging dann so kurz durch die Bibel. Die Generation vor der Sintflut, sie erlebten, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gott hat den Menschen in die Welt gesetzt. Und was macht der Mensch? Er wendet sich von Gott ab. Es kommt zur Sintflut, zum großen Gericht. Und nur wenige überleben diese, die an Gott geglaubt haben. Die Menschheit nach der Flut, was geschieht? Haben sie gelernt? Nein. Anstatt auf Gott zu hören, ihm zu gehorchen, bauen sie einen Turm. Und es kommt zur großen Zerstreuung, von der wir heute noch geprägt sind durch die verschiedenen Sprachen. Israel, Auszug aus Ägypten. Sie erleben Gott, dass er ihr Schreien hört. Und sie herausführt ins verheißene Land, das er schon Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Freuen Sie sich, hören Sie auf Gott. Sagen Sie, Gott, das kann geschehen, was will. Wenn du vorangehst, wir gehen dir nach. Nein, war nicht so. Die ganze Generation, die diesen Gott erlebt hat, der sie herausgeführt hat, stirbt in der Wüste. In diesen 40 Jahren Wüste. Die Generation, die trotz allem, trotz aller Wunder, die sie erlebten, gell, bei diesem Auszug durch das Meer, Erhaltung, sie haben Nahrung bekommen, Wasser bekommen. Unglaube. Warum? Israels Leidensgeschichte im verheißenen Land. Die neue Generation, die hineinkommt, die nächsten Generationen. Sind sie von Glauben erfüllt, das Gesetz zu tun, das Gesetz, das ihnen Leben verspricht, Segen verspricht im Land, Wohlstand, weil er, ja Gott, der Schöpfer ist, diesen Wohlstand auch ihnen bringen kann. Kein Problem, zur rechten Zeit den Regen und alles, was es braucht. Nein, er gibt ihnen einen Tempel, ein wunderbares Haus, um ihm zu begegnen, ihn anzubeten. Alles hergerichtet. Tun sie es? Nein. Unglauben, Götzendienst und so weiter. Warum? Johannes 1, Vers 11, dort lesen wir dann, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist wie eine Zusammenfassung, nicht nur für das israelitische Volk, das jüdische Volk, eigentlich für die ganze Menschheit. Er kam in sein Eigentum, jawohl, nach Israel. Er kam in seine Schöpfung, in diese Welt. Nehmen wir ihn an? Nein. Bis heute nein. Diese gute Nachricht. Und warum ist das so? Was ist mit uns Menschen los? Warum fällt es uns so schwer, diese Pläne, diese Absichten Gottes anzunehmen? Alfred Kellner würde sagen, es ist das Ego. Die Sünde in uns. Unser Getrenntsein von diesem Gott, der doch das Beste will. Mit diesem Wissen um diese Trennung kam Jesus in diese Welt. Und unter diesem Aspekt, die Bergpredigt zu sehen, ist hochinteressant. Ich habe zwei Aussagen herausgenommen aus Kapitel 5. Und zwar der Vers 20 und der Vers 48. Und das sind wirklich, finde ich, Hammer-Aussagen, die damals die Menschen wahrscheinlich ganz schön gehörig herausgefordert hat. Ich habe letztes Mal in der Predigt schon gesagt, ich glaube, diese Bergpredigt die hatte nie diesen Stellenwert damals, als sie Jesus gehalten hat, live, wie heute. Wir bewundern die Bergpredigt, wir bestaunen sie, sie ist intellektuell, ethisch, einfach so hochstehend, so, sie beeindruckt einen Mahatma Gandhi genau gleich wie dich und mich zum Beispiel. Menschen, die nicht glauben, wenn sie die Bergpredigt lesen, zutiefst beeindruckt und so weiter. Aber damals, als Jesus kam, erwarteten sie einen König, den Antritt, dass er als König jetzt wird Frieden bringen, Freiheit für das israelitische Volk, so wie es versprochen war. Und dann kommen diese Seligpreisungen, selig sind die Armen im Geiste und so weiter, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und so weiter. Es war nicht ein Aufruf zu den Waffen, überhaupt nicht. Ich glaube, die Menschen hatten etwas ganz anderes erwartet. Und dann sagt er, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und diese Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, das war das Maß aller Dinge zu dieser Zeit. Wenn du Gott gefallen willst, dann hör auf diese Schriftgelehrten, was sie aus der Tora sagen. Aber Jesus sagt, es muss besser sein. Geht das überhaupt? Der Schlusspunkt von Kapitel 5, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So geht noch der Satz weiter. Was? Jetzt müsst ihr euch in die Lage, ja, müssen wir uns nicht nur in die Lage von damals versetzen, auch du und ich, Jesus, darum sollte ich vollkommen sein, wie mein himmlischer Vater vollkommen ist. Wie soll das gehen? Wir merken, Jesus muss von etwas anderem sprechen. Von etwas Neuem. Von einer neuen Schöpfung. Will da Jesus nicht etwas, das unmöglich ist? Ja und nein. Ja, für mich ohne Gott ist das unmöglich. Eine bessere Gerechtigkeit als die Schriftgelehrten. Wer das Judentum ein wenig kennt, weiß, was für eine ausgefeilte Gerechtigkeit sie haben. Unglaublich. Unfassbar. Nein, es ist nicht unmöglich für mich in der Verbindung mit Gott. In der Verbindung mit Jesus Christus. Ja, sogar notwendig. Was ist denn besser als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten? Besser als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade und Gnade. Johannes 1,16. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Besser als diese menschliche Gerechtigkeit der Schriftgelehrten damals, ist die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben. Er, Gnade und die Wahrheit, ist durch Jesus Christus geworden. Wie kann ich vollkommen sein wie Gott, der Vater? Ist das denn möglich? Ja, wenn ich voll und ganz Jesus vertraue auf seine Vollkommenheit. Matthäus 5,17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Jesus hat den Rechtsanspruch, den Gott von uns fordert, erfüllt. Und durch den Glauben, allein durch den Glauben, Jesus ist der Herr. Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes. Jesus ist mein Erlöser, wird all das, was er getan hat, zu meinem Teil, ist es ein Teil meines Lebens, wird seine Geschichte zu meiner Geschichte, seine Biografie, meine Biografie. Das ist das Wunder des Glaubens. Deshalb, wir haben keine Religion, wir haben Glauben. Diese beiden Aussagen fassen dann die folgenden 5 Lebensbereiche ein. Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Das werde ich, gebe ich euch als Aufgabe mit. Und zwar, die Aufgabe lautet wie folgt. Diese fünf Lebensbereiche zeigen, sie sagt Jesus immer wieder, es ist zu den Alten gesagt, ich aber sage euch. Es ist zu den Alten gesagt. Das ist spannend. Also die Schriftgelehrten eben, ihnen wurde gesagt. Und die Zuhörer der Bergpredigt waren geprägt von ihrer Glaubensvorstellung. Wir möchten hier einmal das ein bisschen im größeren Rahmen sehen. Auch du und ich, meine Geschichte, auch wir sind geprägt von, es wurde zu den Alten gesagt. Auch wir haben Prägungen, die unser Leben bestimmen. Glaubensaussagen, die wir vielleicht nie überprüft haben. Aber auch, ich denke an jemanden, der Eltern hatte, die Aussagen über dich machten, die dir immer noch nachgehen und wie ein Rucksack sind, die dich beschweren können. Du kannst nichts, du bist nichts zum Beispiel. Deine Biografie, dein Leben ist geprägt oft von Aussagen, die Menschen über dich machen, von negativen Erlebnissen und so weiter. Hier bei der Aussage von Jesus geht es darum, dass eben die Schriftgelehrten eine Bibelauslegung hatten, die letztendlich am Ziel Gottes, der neuen Schöpfung, vorbeigehen. Deshalb sagt Jesus dann immer wieder, ich aber sage euch. Und in diesem ich aber sage euch, müsst ihr euch mal vorstellen, was das ausgelöst hat, bei den Zuhörern damals. Was? Was erlaubt sich dieser Jesus eigentlich? Da sind die Traditionen unserer Väter und Generationen von Auslegungen der Heiligen Schrift, der Tora. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich aber sage euch, was will dieser junge Schnüffer da? Würden wir heute sagen, oder? 30-Jähriger, damals. Ich aber sage euch. Wir als Bibelleser wissen heute, ja, dieser ich aber sage euch, ist derselbe, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte, die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Mann spricht mit Autorität. Gell? Jesus spricht mit Autorität. Es geht um das Lichtsein in dieser Welt. Am Anfang der Bergpredigt. Und die Aufgabe, die ich euch gebe, und damit möchte ich dann auch schließen. Jesus erwähnt dann in der Folge zwischen Vers 21 bis 48 fünf Lebensbereiche. Habe hinten dann auch ein Skript, wo er das drauf noch einmal findet. Fünf Lebensbereiche. Habe sie so aufgeteilt, wie es hier steht. Versöhnung statt Unversöhnlichkeit, Treue statt Vernachlässigung, Wahrheit statt Versprechen, Frieden statt Vergeltung, Liebe statt Verachtung. Diese fünf Lebensbereiche, Versöhnung, Treue, Wahrheit, Frieden und Liebe, werden dort beschrieben. Und eure Aufgabe ist, was ist das alte Muster des Lebens? Was prägt mich, wenn es um Versöhnung geht oder eben statt Versöhnung Unversöhnlichkeit mein Wesen prägt? Woher kommt das? Und was ist die Antwort von Jesus darauf? Und versuche jedes Mal, das alte Lebensmuster abzulegen und das neue bewusst anzunehmen. Das wär's. Nehmt das vielleicht mit in die stille Zeit, wie das vorhin gerade Albrecht auch, Kellner auch gesagt hat. Ich glaube, wenn du diese fünf Lebensbereiche für dich selber in den nächsten Tagen oder vielleicht Wochen durchnimmst, wird das dein Leben für immer verändern. Und ich denke, deine Lichtkraft als Christ wird in deinem Umfeld zu Hause, wie auch dort, wo du lebst und arbeitest, ja, wird ein wenig zunehmen, vermutlich. Amen. Ja, wir danken dir, Jesus, für dein Reden durch dein Wort. Wir danken dir, dass du gekommen bist als das Licht der Welt. Und ich staune dann immer wieder, als du gesagt hast, ihr seid Licht der Welt. Ihr seid Salz der Erde. Dass das, was du bist, in uns gekommen ist, durch den Glauben. In aller Schwachheit, in allem Geringen. Danke, dass dieses neue Leben durch den Heiligen Geist da ist, in mir ist und dass es mich prägt. Dass dein Leben in mir das Alte ausmistet, vergessen macht und das Neue immer mehr zunehmen darf. Das bete ich für mich, wie auch für jedes, das hier sitzt. Amen.